herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute das Thema Pille ausgesucht. Früher noch unter dem Begriff Anti-Baby-Pille bekannt. Heute sagt man nur noch die Pille. Warum das Anti weggefallen ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß jemand, der es weiß. Und die Dame ist heute auch wieder da, ist eine Hormonexpertin. Jemand, der sich einfach mit dem Hormonhaushalt von uns Menschen auskennt. Und mit ihr möchte ich das Thema Anti-Baby-Pille nochmals anschauen. Liebe Marianne Krug, sei ganz herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, lieber Alexander, zu dem großen Thema.
Ein großes Thema, genau, richtig. Ich sehe einfach Folgendes. Die Pille wird heutzutage fast allen Frauen einfach nur so schnell verschrieben. Manchmal sogar 12-, 13-jährige Mädels wegen Akne sehe ich einfach, dass dann wird denen auch die Pille verschrieben. Kannst du mir mal sagen, was macht denn die Pille wirklich? Sind da Hormone drin? Ist das alles so bedenkenlos einsetzbar für die Damen? Oder gibt es Nebenwirkungen, die wirklich schlimm sind oder nicht schlimm sind? Ich einfach ein bisschen Klarheit schaffen.
Das waren jetzt mal so 5 bis 6 Fragen. Ne? Ich versuche das mal ein bisschen zu ordnen. Was kann die Pille eigentlich? Was macht die eigentlich? Mhm. Deshalb gehe ich mal zurück in die Geschichte.
Ja.
50er Jahre des letzten Jahrhunderts fing man an, Hormone extrahieren zu können. Man konnte die ersten körpereigenen Hormone als Substanzen darstellen, chemisch darstellen. Und es gab so jemanden, einen Österreicher, der nach USA ausgewandert ist, das ist der Karl Gerassi, der hat das erste Gestagen entwickelt. Gestagen ist eine Substanzgruppe, die beschreibt, dass alle Mitglieder dieser Familie Gestagene so ähnlich wirken wie Progesteron, das Gelbkörperhormon. Mhm. Und er hat diese Gestagene entwickelt und fand, dass die Gestagene stärker wirken als das körpereigene Progesteron. Und dass man deswegen damit dem Körper vorgaukeln könnte, dass oder der Frau, dem weiblichen Organismus vorgaukeln könnte, dass er schon schwanger ist und deswegen keine Schwangerschaftsvorbereitungen mehr treffen muss.
Ah, das ist die Funktion der Pille.
Das ist die ursprüngliche Funktion.
Du bist schon schwanger und brauchst du nicht mehr empfänglich zu sein. Alles,
genau, kann wieder abgebaut werden.
Jetzt ist die Frau, die die Pille nimmt, eigentlich dauerschwanger.
Ist jetzt eine sehr einfache Aussage, aber tendenziell wird dem weiblichen Körper etwas oktroyiert, was nicht da ist, was auch mit bioidentischen Hormonen nie ginge. Mhm. Ja? Weil diese Funktion gibt es im Körper nicht, dass man das vorgaukelt. Also es sind in der Pille keine Hormone, das ist wichtig, die Pille enthält keine Hormone.
Aber das sagt man doch ständig.
Ja, das ist Sprachverwirrung. Ja, weil Antibabypille hat was mit Baby, mit Sexualfunktion zu tun, muss ein Hormon sein. Mhm. Ja, aber es ist kein Hormon. Es sind die sogenannten Gestagene, also diese Gruppe, die man zusammenfasst als progesteronähnlich wirkende Stoffe. Es ist ein Pharmakon, es ist eine Arznei, die dem Progesteron ähnlich ist, die eine Wirkung ähnlich hat zum Progesteron, aber beispielsweise an der Empfangsschüssel für Progesteron mal bis zu 50 Mal länger wirkt.
Okay, also mit naturbioidentischen Hormonen wie das Progesteron müsste man eine Riesenpackung nehmen, jeden Tag, um den Körper zu simulieren, er wäre jetzt schwanger.
So in etwa.
Was ja nicht empfehlenswert ist.
Wenn wir es versuchen, einfach darzustellen, immer im Wissen, es geht um ganz komplexe Vorgänge. Mhm. Ne? Aber das Gestagen besetzt also diese Schüssel, die Empfangsschüssel für Progesteron, und zwar so lange und so nachhaltig, dass bestimmte Steuerungsvorgänge im Organismus unterbleiben und letztlich das Ei nicht springt. Und deshalb ist die Pille ein Eisprungsverhinderer. Die Anti-Baby-Pille verhindert, dass ein Eibläschen springt. und verhindert auch, wenn das Eibläschen nicht springt, verhindert es ja auch, dass in der Eihülle, in der zurückbleibenden Eihülle, ein Gelbkörper entsteht und Gelbkörperhormon gebildet wird.
Was schon wieder für was gut ist?
Entspannung, Angstlösung, Spasmen lösen, Schmerzmittel entwässern, entblähen.
Also wenn die Dame die Pille nimmt und dieses Gelbkörper nicht produziert wird deshalb, dann fehlt ihr genau diese...
Exakt.
Oh, das deshalb, aber viele Nebenwirkungen. Und ja. Die werden ja zwar auch beschrieben, aber ich habe sie nie richtig verstanden.
Also das, wenn du über die Nebenwirkungen der Pille sprichst, muss man sich klar sein, dass die Nebenwirkung von so einer Pille in einem Beipackzettel steht. Ich habe das mal alles analysiert. Und da stehen ganz fürchterliche Dinge drin. Und es ist doch seltsam, dass mir in der Praxis häufig Patienten begegnen, denen ich irgendwas anderes, sagen wir mal ein Aspirin, verschreibe. Und die kommen 2 Tage später zu mir, knallen mir das Aspirin auf den Tisch und sagen, das nehme ich nicht, ich habe den Beipackzettel gelesen. Dasselbe ist mir noch nie bei einer Frau passiert, die die Pille bekommt. Irgendwie machen wir da einen Unterschied. Und ich sage mal, es hat was mit Bewusstsein zu tun. Die Pille, früher Antibabypille genannt, ist so etwas von normal geworden, dass man es nicht für nötig hält, den Beipackzettel zu lesen. Und es ist so normal geworden, dass man nicht mehr weiß, dass man es nimmt. Ich gebe dir ein Beispiel aus der Praxis. 33-jährige Patientin, einen guten Ausbildungsberuf, Chemielaborantin, kommt zu mir, weil sie einen Kinderwunsch hat. Und ich erhebe die Anamnese, wie lange sie denn schon Kinderwunsch hat. Und üblicherweise, ich frage ausdrücklich, bei jeder Anamnese frage ich, wie ist es mit der Pille, weil das nicht mehr von alleine angegeben wird. Weil man hat vergessen, dass man da ein Medikament nimmt. Und auf einmal im Laufe des Gesprächs fällt da ein Name, Bellara, das ist der Name einer Pille. Und ich sage, Sie nehmen die Bellara? Ja. Und dann habe ich gesagt, mit Bellara kriegen Sie aber kein Kind. Und dann sagt sie, wieso, das ist doch für meine Haare.
Oh nein.
Dann nahm diese Frau seit über 13 Jahren, ach länger, 33, mit 13, 14 angefangen, also seit 20 Jahren die Pille, weil ihr die Haare ausgegangen waren. Und wusste nicht mehr, hatte vergessen, dass das eine Antibabypille ist, mit der man nicht schwanger werden kann. Und das zeigt so das ganze Problem in unserer Gesellschaft auf. Ja, Frauen vergessen, beim Arzt zu sagen, dass sie die Pille nehmen. Mhm. Weil das ist so normal geworden wie Zahnpasta. Mhm. Das muss man nicht mehr angeben. Ich sag mal, das rutscht so irgendwie unter der Wahrnehmungsschwelle im Hirn durch. Mhm. Es ist zu einer unbewussten Zufuhr geworden. Und das ist für mich die Hauptnebenwirkung, Unbewusstheit. Dass man mit etwas umgeht, ohne sich klar zu werden, was man da macht. Mhm. Ja? Da werde ich richtig
ist schon verrückt,
leidenschaftlich.
Ja.
Ja, es ist ganz.
Aber das ist so ein typisches Marketing, kommt mir da so ein bisschen vor, oder? Jetzt nicht nur mit der Pille, es ist mit vielen anderen Dingen auch so. Du kriegst so viele Informationen dazu, irgendwann hast du die Nase voll und eine Sache ist erledigt.
Ja.
Und du achtest gar nicht mehr darauf.
Schau mal, in Deutschland werden 30% der Erstverschreibungen der Pille vom Hautarzt gemacht.
Eben doch.
Vom Hautarzt, ne? Also 14-jährige Tochter hat 2 Pickel. Mutter mit Tochter zum Hautarzt. Hautarzt verschreibt Pille. So, und diese
Wächst da noch die Gebärmutter von diesem Mädel? Ich habe nämlich mal gehört, wenn man die Pille nimmt bei so kleinen Mädels, dass dann eigentlich die Gebärmutter nicht mehr wächst.
Das ist die Vermutung. Ich glaube, ich müsste jetzt Studien angucken. Ich glaube, es hat sich nicht bewahrheitet. Manches von dem, was man der Pille nachsagt, hat sich nicht bewahrheitet. Aber es ist denkbar, weil wir ja einen Fake-Prozess einläuten. Ja? Wir läuten ja ein, dass man nichts mehr stimulieren muss, weil ja alles schon da ist. Mhm. Ja? Und das Wachstum unserer Gebärmutter ist zum Beispiel von Stimulationshormonen aus unserer Hirnanhangsdrüse abhängig. Die werden aber tief gehalten, weil ja der künstliche Stoff Gestagen uns vorgaukelt, es wäre alles schon da. So läuft das. Und dann, ansonsten ist es so, also es wird die Wirkung, die Ausschüttung von Progesteron wird verhindert. Dadurch, dass der Gelbkörper gar nicht erst entstehen kann, weil das Ei nicht springt und keine Eihülle überbleibt.
Und genau das nochmal. Was sind denn die Nebenwirkungen, wenn der Progesteron zu tief ist? Also mangelnde Belastbarkeit?
Ja, das ist nicht die Progesteron. Das ist der Mangel an Androgenen, der auch noch durch die Pille kommt. Kommen wir gleich zu. Okay. Lass uns mal beim Progesteron bleiben. Mhm. Wenn wir beim Progesteron bleiben, dann macht die Pille einen Progesteronmangel. Und Progesteronmangel ist korreliert mit Angst, Panik. Die Selbstmordrate bei jungen Frauen geht hoch. Hm. Angst, Panik, Schlaflosigkeit, Unruhe.
Und diese Kausalität wird aber nie beachtet, oder?
Wenig.
Wenig, ja?
Wenig. Ja, es gibt kein großes Interesse, das der Pille zuzuschreiben. Hm. Und wann immer Nebenwirkungen in den Raum geworfen werden, die der Pille zuzuschreiben sind, gibt es sofort eine große Propaganda dagegen, da hängt zu viel Kapital dahinter, mhm, bei der Pille. Wir waren bei den Nebenwirkungen. Mhm. Die eine betreffen den Mangel an Progesteron. Und gleichzeitig mit dem Mangel an Progesteron macht eine Anti-Baby-Pille einen Mangel an Androgenen bei der Frau. Ist zunächst ein Widerspruch. Androgen heißt männliches, mhm, Hormon. Und wieso reden wir überhaupt über Androgene bei der Frau? Ja, Frau kann auch Androgene haben und nicht nur die eine Frau, sondern alle Frauen brauchen Androgene. Und diese Androgene werden unterdrückt durch die Antibabypille in mehr oder weniger starkem Ausmaß. Da gibt es Pillen, die haben eine spezifisch anti-androgene Wirkung und die werden den Frauen oder den jungen Mädchen verschrieben, die Pickel haben. Ja? Die Pickel als Ausdruck eines pubertären Testosteronschwungs nimmt man zum Anlass zu sagen, okay, wir reinigen deine Haut, indem wir das Testosteron runterfahren. Diese Eigenschaft, Anti-Androgenität, haben die Pillen in unterschiedlichem Ausmaß. Es gibt ganz klare Pillen, die nur und überwiegend dafür da sind. Und dann gibt es andere Pillen, die machen das weniger, aber auch. Es gibt kein Gestagen, was diesen Effekt überhaupt nicht hätte. Das heißt, es sind mindestens zwei Hormone, meistens drei bis vier Hormone, die nicht mehr ausreichend gebildet werden, wenn man die Pille einnimmt. Und das macht Nebenwirkungen. Wenn jetzt Frau weniger Androgene hat, Androgene als Begriff männlicher Hormone,
Kraft,
Ausdauer, Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit. Und dann würde das zum Beispiel erklären, warum wir so einen Anstieg an Burnout-Frauen im 30., im dritten Lebensjahrzehnt zwischen 20 und 30 haben. Ja, wie kommt eine Frau zwischen 20 und 30 dazu, in einen extremen Leistungsdefizit zu geraten, ein junger, gesunder Mensch? Ja, und dann muss man einfach in der Anamnese mal fragen, wann das erste Mal die Pille eingesetzt wurde, wann erste Leistungsschwächen auftauchen. Und die Korrelation ist bitter, bitter hoch. Und deshalb sag ich, die Antibabypille ist wahrscheinlich eine Antifrauenpille. Mhm.
Dramatisch eigentlich, weil wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Es ist einfach irgendwie ein etablierter, einfacher Weg.
Ja, deshalb sagen wir...
Es gibt ja noch die Pille für den Mann, habe ich jetzt auch schon mal gehört.
Ja, und meinst du, dass es da eine Gruppe gäbe, die das vorantreibt?
Also die Männer werden das nicht vorantreiben wollen,
genau,
wahrscheinlich.
Und was haben wir für eine Medizin, wodurch... welches Geschlecht steht in der Forschung vorne und in der Vermarktung?
Bestimmt. Aber es wird ja auch nicht das Bessere sein, oder? Wenn es da eine Pille für den Mann wird, ja auch wieder den Hormonhaushalt wahrscheinlich jetzt des Mannes irgendwie durcheinander wirbeln.
Wir müssen uns über eins klar sein, dass die Vermeidung von Empfängnis kein natürlicher Prozess ist.
Wir wollen
ihn. Aber es ist kein natürlicher Prozess. Also werden wir in den natürlichen Ablauf eingreifen, um etwas zu verhindern. Das machen wir, weil wir die Abhängigkeit der Sexualität von der Reproduktion nicht mehr wollen. Das wird nicht akzeptiert. Und das hat seine klaren Vorzüge, dass wir das nicht machen. Aber das heißt, ein natürlicher Prozess muss unterbunden werden. Bei ihr oder bei ihm. Und diese Unterbindung kostet einen Preis. Und im Moment haben wir nur die Antibabypille gegen die Frau. Und deshalb sagen wir auch manchmal, das ist von einer Männermedizin eine klare, klar lanciert.
Und trotzdem möchte ich nochmals in die Pille für den Mann reingehen, weil heutzutage die Frauen so aufgeklärt sind und auch ihrem Mann stehen. Und heute ist es nicht mehr selbstverständlich, ist, dass alles die Frau zu tragen hat. Du hast mir mal in einer Sendung gesagt, der Mann ist eigentlich hormonell bedingt eigentlich der einfachere Mensch.
Ja.
Und wenn die Frau viel komplizierter ist, was ich ja auch verstehe, was da alles abgehen muss, und man jetzt hier sagt, hey, das ist heilig, das langen wir jetzt ja nicht an, wo ist denn das Risiko, wenn der Mann das trägt, jetzt eben mit der Pille für den Mann, dass jetzt einfach die Frau nicht schwanger wird?
Ich würde dir ja gerne konkret antworten. Dazu müsste es diese Pille für den Mann schon ausgereift geben.
Das ist noch nicht ausgereift.
Keine Lobby, nein.
Ach
nein,
so.
Ist nicht ausgereift. Gibt's noch, also nach meinem Wissen gibt es die noch nicht.
Mhm. Ja. Aber das wäre eigentlich die Lösung. Hä?
Also es ist zumindest der einfachere Organismus. Aber auch das wird seinen Preis kosten. Welchen muss man sehen?
Mhm.
Ja, also ich wüsste nicht, dass es die Pille für den Mann schon gibt. Und ich kann auch nicht sehen, dass das in absehbarer Zeit irgendeinen in der Medizin einen Mann interessieren würde.
Gibt es noch Zusammenhang zwischen der Pille und großen Brüsten? Weil das habe ich so das Gefühl in den letzten 30, 40 Jahren. Oder ist das mehr über das Konsum von Fleisch, von Milch, von Hormonen aus den Lebensmitteln bedingt?
Also zum einen, also das ist jetzt eine sehr spezifische Frage. Ich sage nein. Also Pille und große Brüste kann ich nicht zusammenhängend erklären. Man muss dazu sagen, dass wir da auch wieder über genetische Dispositionen reden. Und zum einen, ja, also die Tochter einer vollbusigen Mutter hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine volle Brustentwicklung zu haben, als die Tochter einer schmalbrüstigen Frau. Nummer eins. Nummer zwei, Ernährung selbstverständlich. Unsere Brust besteht aus Fett und aus Drüsengewebe. Und manch große Brust ist in Wirklichkeit ein größerer Fettkörper und nicht ein größerer Drüsenkörper. Und das ist ernährungsabhängig. Klar ernährungsabhängig.
Ach so.
Ja, und der Drüsenanteil der Brust, wenn der hoch ist, dann könnte man über hormonelle Verursachung nachdenken. Aber auch das ist dann wieder ein sehr komplexes Geschehen. Aber auf gar keinen Fall kann man das auf eine Gleichung bringen. Pillenzufuhr macht große Brüste. Das sehe ich nicht.
Mhm.
Das sehe ich nicht. Aber es gibt insgesamt ein Anwachsen von Erkrankungen, die mit großen Brüsten auch einhergehen. Das wäre ein sogenanntes PCO-Syndrom, polyzystisches Ovar-Syndrom. müssen wir jetzt nicht aufdröseln, aber diese Erkrankung nimmt zu bei jungen Frauen und geht unter anderem in einem häufigen Prozentsatz mit einer Fettleibigkeit einher und auch mit entsprechend großen Brüsten. Mhm. Also es ist nicht die Pille, aber es gibt eine deutliche Zunahme in den letzten 50 Jahren, zeitgleich.
Also eigentlich müssten die Hautärzte auch mal eine richtige Aufklärung kriegen, oh, was ja. sie da eigentlich tun, oder?
Oh ja, oh ja.
Und selbst der Hausarzt müsste wissen, was er tut, damit die Menschen, die sie eigentlich dann wirklich nehmen, auch wissen, was sie tun.
Mhm. Wenn jemand das bewusst entscheidet, ja, zu sagen, ich nehme jetzt einfach mal 3-4 Jahre die Pille, weil es das geringere Risiko ist gegenüber einer Schwangerschaft. Gegen eine bewusste Entscheidung habe ich überhaupt nichts. Aber ich werde aufgebracht, wenn ich mir vorstelle, dass eine Frau die Pille gar nicht zur Verhütung bekommt, sondern als Verhinderung ihrer männlichen Hormone und das dann 30 Jahre lang nimmt und dabei vergisst, dass man damit auch keine Kinder kriegen kann, ja, und einfach nicht mehr darauf achtet, welche Befindensstörungen damit korreliert sein können.
Das ist dann schon tragisch, sehr tragisch.
Wenn du das global siehst, wird es ja noch schlimmer. Ich sage mal, wir berauben 50% unserer Bevölkerung ihrer Leistungsfähigkeit. Mhm. Jetzt mal platt gesagt.
Wir haben auch Alternativen im Bereich der Verhütung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich habe mal dürfen mit meinem Gast Marianne Krug eine Sendung darüber machen, was es für Alternativen gibt. Gehen Sie einfach QS24TV, geben Sie unserem YouTube-Kanal einfach den Namen Marianne Krug rein, dann finden Sie alle Sendungen, die wir mit ihr schon gemacht haben. Und da findet man eben auch andere Möglichkeiten zur herkömmlichen Pille, wo ja jetzt nicht unbedingt auszuschließen ist gegen einen bewussten Entscheid. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten und die sind doch gut beschrieben. Also jetzt nicht nur das Kondom, sondern es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die wir da besprochen haben. Ja, wir haben jetzt die Pille heute extra mal als Thema gewählt, um einfach aufzuzeigen, dass die Hormonvielfalt sehr groß ist und dass hier Wissen am Markt total fehlt. Jetzt nicht nur auf die Pille, sondern die Hormone gehen ja weiter, der ganze Hormonhaushalt bis zur Wechseljahrproblematik und. Und hier schließt du eigentlich eine Lücke mit deinem Expertenwissen in einer Ausbildungsreihe an Therapeuten, die sich zu Hormoncoaches ausbilden können. Kannst du mir da noch 2-3 Worte dazu sagen?
Ja, ganz einfach. Ich ziehe mal eine Parallele, ganz kurz. Früher gehörte zu dem Allgemeinarzt selbstverständlich, dass er auch über Ernährungsformen beraten hat. Mhm. Das gehörte zum praktischen Arzt dazu. Inzwischen gibt es so viele neue Kenntnisse über die Auswirkungen von Ernährung, dass man ein Spezialwissen braucht. Und das ist es ist outgesourced worden, wie man das neudeutsch sagt. Man hat die Ernährungsmedizin als einen Teil genommen, den noch nicht immer Ärzte erlernen können, indem sie dann wissen, wofür die einzelne Ernährung steht und was man alles mit Ernährung behandeln kann. Und dann kann der einzelne Arzt kann für sich überlegen, will ich das in meiner Praxis anbieten oder will ich sagen, komm, geh mal zum Ernährungsberater so und so. Und parallel dazu stelle ich mir vor, dass das, was wir an Wissen neu erlernt haben über die Hormone, diese fälschlich genannten Sexualhormone, dieses Wissen sich anzueignen, macht nicht jeder praktische Arzt, ja noch nicht mal jeder Gynäkologe und nicht jeder Endokrinologe. Aber wenn wir eine Gruppe schaffen, in der diese Expertise wachsen kann, das Wissen um die Hormone, was sie alles leisten kann, dann kann und das muss nicht ein Arzt sein. Das kann durchaus, diese beratende Funktion kann durchaus auch ein Heilpraktiker sein. Wenn wir diese Gruppe an Experten haben, kann jeder Arzt, jeder Therapeut für sich entscheiden, will ich mich darauf spezialisieren oder will ich delegieren? Will ich sagen, guck mal, das ist ein typisches Hormonthema, wenn du Probleme mit der Pille hast, ich sehe da was, ich fühle da was, geh doch mal zu dem und dem Berater hin. Und das sollte der Hormoncoach sein und das ist meine Vision, dass das genauso outgesourced gehört wie die Ernährungsmedizin, weil das Wissen darum so zugenommen hat, dass es nicht mehr von einem alleine bewältigt werden kann in einer üblichen Allgemeinpraxis oder gynäkologischen Praxis.
Und weitere Informationen dazu, zu dieser Ausbildungsreihe oder auch die Plattform selber, wo der Konsument einen Therapeuten finden kann. Wo findet er das?
www.hormoncoach.com. Da kann man sich über die Ausbildung informieren oder man kann auch einen Hormoncoach finden. Die Liste ist noch äußerst klein. Was der Anreiz dazu sein sollte, dass Sie vielleicht Ihren Therapeuten mal dazu animieren, dass er diese Ausbildung macht.
Das ist jetzt deine nächste Vision, oder? Ja. Nicht mehr nur noch in der Praxis zu arbeiten als Fachärztin, sondern jetzt wirklich auch diese Ausbildung sein, dein Wissen den Menschen noch zur Verfügung zu schenken, damit wirklich viel Leid eigentlich verschwinden könnte.
Ja, hätte ich, das würde ich gerne als Hinterlassenschaft.
Reproduktion.
würde ich gerne als solches an entsprechende Stelle geben.
Ist ja auch schade, ich meine, du hast es ja auch nicht einfach so lernen können, sondern das sind ja auch Erfahrungswerte über Jahre, Zehnte hinweg, diese Probleme zu behandeln und Labordiagnostik zu betreiben auch,
genau.
Oder?
Ja, da ist schon, sind 20 Jahre Studium sind da mit drin.
Und das kann man machen, du hast mal irgendwo 6 Monate gesagt, nebenbei, also berufsbegleitend könnte
absolut
man
absolut berufsbegleitend
dieses Fachwissen erlernen und dezentlich umsetzen.
Ja. Ja, das sind vielleicht 5, sagen wir mal, wenn man es ganz schnell macht, sind das 5-mal 1,5-tägige Kurse an einem Wochenende, so Freitagmittag bis Samstagabend und verschiedene Module, in denen man Fallkonferenzen mit mir bespricht.
Dort lernt man am meisten, finde ich immer.
Ist es auch, ist auch so. Diejenigen, die das abrufen, die haben, die lernen schnell und haben, ich sag mal, die vollsten Praxen dann nachher. Weil man merkt, dass das praxisbezogen ist und nicht irgendein Lehrbuch angeeignetes Wissen.
Ich denke, es ist auch marketingtechnisch noch interessant, wenn ein Therapeut sich noch Hormoncoach nennt und so nach außen auftritt für diese Beratungen. Weil wo schickt man ein kleines Kind hin, ein Mädel, das sich beraten lassen will? Wo schickt man eine Frau hin?
Ja.
Du hast mir schon mal gesagt, man schickt sie zum Gynäkologen, der hat aber meistens keine Ahnung eigentlich von Hormonen, weil er eigentlich ein Chirurg ist, ausgebildeter. Und der Hausarzt hat ja auch keine Ahnung. Also von dem her wäre das schon eine Nische, die geschlossen werden muss.
Wenn ich da noch einen Punkt draufsetzen darf, also beispielsweise die gynäkologische Praxis, die ja übervoll ist, wenn Frau einen Termin beim Gynäkologen kriegt, dann dauert das 3-4 Monate und die Praxis ist voller Problempatienten, mit Brustkrebs, mit Myomen, mit chronischen Erkrankungen, dann ist für die behandelte Gynäkologin keine Zeit da, um eine Frau gescheit zu beraten, die mit Wechseljahresproblemen kommt. Da sagt man, ja, das ist normal, nimm mal die Pille, nicht die Pille, sondern nimm mal dieses Präparat zur Hormonersatztherapie, weil die Zeit nicht da ist, besser zu beraten. Und wenn diese Gynäkologin die Chance hätte zu sagen, klar kann man was bei Wechseljahren machen, ja, lassen Sie sich beraten von, ich schreibe es auch gern auf, dann ist das eine Win-Win-Situation. Ja,
super. Danke vielmals, liebe Marianne.
Gerne.
Und Ihnen auch vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie diese Information einfach weitergeben an Ihren Therapeuten und ihm vielleicht diesen Link geben, diesen Hinweis geben, dass das vielleicht etwas für ihn sein könnte. Er ist sicherlich sehr dankbar zu hören und zu wissen, dass es eine solche Ausbildung überhaupt gibt und wir alle da miteinander gemeinsam hier eine Nische füllen dürfen, wo viele, viele Frauen, aber auch Herren hier die Chance haben, sich gut und kompetent zu informieren. So, das war's für heute. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.